Wir wollen miteinander das Morgenlied singen, die güldene Sonne, 346. Wir singen die Verse 1 und dann 8 und 9 und noch den letzten Vers, den 12. 346, 1, 8 und 9 und dann den 12. noch. Herr Jesus Christus, wenn wir uns heute Morgen versammeln, dann wollen wir dies in deiner Gegenwart tun. Und wir wollen in den vollendeten Lobgesang derer einstimmen, die jetzt vor deinem Throne stehen und die schon am Ziel sind. Wir wollen dir danken, dass unser Leben von dir diese große Bestimmung hat, dass wir einmal in der Ewigkeit dir dienen sollen. Und dann lass es auch jetzt geschehen, dass wir die kleinen Dinge und die beschwerenden Dinge und auch die notvollen Sachen einordnen können und im richtigen Licht und in der richtigen Perspektive sehen vor deiner großen Ewigkeit. Dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Wir wollen dir danken, dass du heute zu jedem redest und dass wir in der Stille jetzt auch all das dir sagen dürfen, was uns bekümmert und bewegt, weil du hörst, was wir in der Stille bitten. Bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, und in deinem Licht sehen wir das Licht. Amen. Und nun lesen wir wieder den ersten Teil unseres Predigtextes, 2. Könige 2. In unseren ausgelegten Bibeln ist es im Alten Testament, Seite 357. 2. Königsbuch, Kapitel 2. Wir haben jetzt das Ende des Lebens von Elia dem Propheten Gottes. Und wir wollen ja dann weitermachen mit dem Elisa, wenn Sie es noch ein Weilchen hören wollen, in den nächsten Gottesdiensten. Als aber der Herr Elia im Wetter gen Himmel holen wollte, gingen Elia und Elisa von Gilgal weg. Und Elia sprach zu Elisa, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und es gingen die beiden miteinander. Und 50 von den Prophetenjüngern gingen hin und standen von ferne, aber die beiden standen am Jordan. Da nahm Elia seinen Mantel und wickelte ihn zusammen und schlug ins Wasser. Das teilte sich nach beiden Seiten, so dass die beiden auf trockenem Boden hinübergingen. Und als sie hinüberkamen, sprach Elia zu Elisa, bitte, was ich dir tun soll, ehe ich von dir genommen werde. Elisa sprach, dass mir zwei Anteile von deinem Geist zufallen. Er sprach, du hast Schweres erbeten, doch wenn du mich sehen wirst, wie ich von dir genommen werde, so wird's geschehen. Wenn nicht, so wird's nicht sein. Wir lesen nachher weiter und singen jetzt das schöne Ewigkeitslied Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. 515, die Verse 1 bis 3 und den 5. Vers. Wir lesen weiter in Kapitel 2 des zweiten Königsbuches von Vers 11 ab. Und als sie miteinander gingen und redeten, siehe, da kam ein feuriger Wagen mit feurigen Rossen. Die schieden die beiden voneinander und Elia fuhr im Wetter gen Himmel. Elisa aber sah es und schrie, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann, und sah ihn nicht mehr. Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in zwei Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war. und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias, und schlug ins Wasser. Da teilte sich es sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Und als das die Prophetenjünger sahen, die gegenüber bei Jericho waren, sprachen sie, der Geist Elias ruht auf Elisa, und sie gingen ihm entgegen und fielen vor ihm nieder zur Erde. Und sie sprachen zu ihm, siehe, es sind unter deinen Knechten 50 starke Männer, die lass gehen und deinen Herrn suchen. Vielleicht hat ihn der Geist des Herrn genommen und auf irgendeinen Berg oder in irgendein Tal geworfen. Er aber sprach, lass sie nicht gehen. Aber sie nötigten ihn, bis er nachgab, und sprach, lass sie hingehen. Und sie sandten hin 50 Männer, und diese suchten Elia 3 Tage, aber sie fanden ihn nicht. Und sie kamen zu Elisa zurück, als er noch in Jericho war, und er sprach zu ihnen, sagte ich euch nicht, ihr solltet nicht hingehen? Liebe Schwestern und Brüder, dass mir sowas passieren konnte, das hat mich doch ein wenig überrascht. Vor einigen Wochen, als ich den Notizenzettel zusammenstellte und da ein wenig an meinem Schreibtisch grübelte, da habe ich da so flink das Thema der Predigt formuliert, und da schäme ich mich heute. Am Ende des Lebens, wie kann man so einen törichten Satz sagen? Am Ende. Elia steht am Anfang vor der großen Ewigkeit. Aber tatsächlich auch bei uns gläubigen Leuten ist ja manchmal der Blick so verdreht, wenn wir da an den Gräbern stehen, wenn es uns trifft, dass wir immer bloß von dem reden, was jetzt aufhört und was hinter uns liegt. Zu Ende ist der leidige Kampf, dieses Gezerre von dieses Streiten mit dem gottlosen Ahab und seiner wilden Isebel, mit dem untreuen Volk. Der Kampf ist zu Ende mit der eigenen Lauheit und Trägheit. Und man kann doch dem Elia nur gratulieren, dass er vor ganz neuen, gewaltigen Aufgaben steht. Es gibt in unserem Gesangbuch ein schönes Lied, wie wird uns sein, wenn endlich nach dem Schweren doch nach dem letzten ausgekämpften Streit wir aus der Fremde in die Heimat kehren und einziehen in das Tor der Ewigkeit. Wir können es uns überhaupt nicht vorstellen, und ich finde das wunderbar, dass uns die Bibel wenigstens bei Elia ein wenig schauen lässt, was da auf uns wartet. Das ist wieder gegliedert, mein erster Teil, vor neuen großen Aufgaben. Jetzt muss ich noch einmal einsetzen bei dem falschen Blick, den wir oft haben, wenn wir das Sterben betrachten. Ich muss immer wieder, wenn ich bei diesem Thema das Wort ergreife, auch bei den Trauerfeiern zuerst ganz klipp und klar sagen, dass der Tod viel ernster ist, als es die meisten Leute sich vorstellen. Es werden am Grab so schöne Sprüche gemacht, wie das alles jetzt so schön weitergeht und Friede einkehrt, uns einer so arg gut hat. Da finde ich das viel ehrlicher, was immer wieder auf den Friedhöfen sichtbar wird, die abgebrochene Säule. Ein Symbol, wie da plötzlich alles aufhört. Man kann sich's nicht krass genug vorstellen, so wie es der reiche Kornbauer erlebt hat, der mittendrin war in seinen großen Geschäftsplanungen und nochmal investieren wollte. Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Schon eine Frage an uns, wie uns diese Stunde ereilt, ob wir bereit sind, auch die jungen Menschen unter uns sollen noch bereit sein. Wir werden immer wieder aufgerüttelt. Leben wir eigentlich so unmittelbar auf die Ewigkeit zu, dass wir jeden Tag sagen können, ich habe mein Geschäft abgeschlossen. Dass wir unsere ganze Treue und unseren Fleiß hineinlegen in die Aufgaben, die heute von uns gefordert sind. Also es gibt den Schock des Sterbens. Und heute, wo der Tod so verdrängt wird, wird er immer wieder so furchtbar empfunden werden. Wir haben überhaupt nichts gedacht. Selbst uralte und steinalte Menschen werden immer wieder überrascht. Völlig unerwartet verstarb unser lieber Opa im Alter von 96 Jahren. Eine Welt, die nicht weiß, dass hier nicht die Erfüllung unseres Lebens liegt. Aber hier heißt es ganz anders bei Elia. Nicht der Tod holt ihn, sondern der Herr wollte ihn gen Himmel holen. Was hat Gott mit ihm vor? Wissen Sie, dass Gott große Aufgaben für uns hat, wenn er uns aus dieser Welt abberuft? Und wir wissen, dass wir dazu bestimmt sind, zur Anbetung Gottes, dass wir ihm dienen in der großen Schar der Vollendeten vor seinem Thron. Und wenn Gott die Zeit für uns bestimmt hat, wenn er meint, dass wir endlich reif dafür sind, dann wird er uns holen. Es gibt junge Menschen, die schon früh so weit sind, dass sie dafür geeignet sind, dass Gott sie rufen kann. Und andere, die werden noch von Gott länger durch die Leiden dieser Welt geführt. Wir wollen das aus der Hand Gottes nehmen, was er für uns bestimmt hat. Der Herr wollte ihn gen Himmel holen. Eine wunderbare Aussage, ganz anders als die abgebrochene Säule, wo das Leben so plötzlich aufhört. Und ich meine, dass wir jeden Tag auf diese große Zukunft hinleben sollen. Ich habe eine Zukunft vor mir. Und meine Todesstunde, die bringt mich meinem Ziel nur näher. Und dann ist merkwürdig, dass der Elisa so treu bei Elia ausharrt. Er sagt doch immer wieder, der Elia zu Elisa, lass mich, ich will jetzt allein sein. Und der Elisa sagt, nein, ich bleibe bei dir. Die Bibel zeichnet immer wieder in kleinen Nebensätzen solche wichtigen Punkte, was menschliche Treue bedeutet. Und wir wollen diese ganz einfachen Dinge unseres Zusammenlebens nicht gering achten. Das drückt uns ja oft, was wir an Verstorbenen versäumt haben. Warum haben wir sie nicht noch öfter besucht? Oder was wir an den Eltern versäumt haben? An Alten, die wir dann doch vergessen haben und abgeschoben haben? Die Treue Elisas, der sagt, ich bleibe bei dir, bis Gott dich holt. Es war Schönes. Und wir sollten es uns zur heiligen Pflicht machen, wo es nur irgendwo geht, da zu bleiben bei den lieben Alten, solange wir sie haben, weil Gott uns viel durch sie geschenkt hat. Nicht bloß, dass wir unseren Wohlstand ihnen verdanken in den Wiederaufbaujahren, wie man heute so oft sagt, sondern die Gläubigen, ich sage es immer unseren Konfirmanden, bei uns sieht man viel zu wenig alte Leute in der Kirche. Wir wollen sie ehren, die uns das überliefert haben und uns, als wir junge Leute waren, im Glauben erzogen haben. Und sie gehören zu uns, bis der Herr sie heimholt. Ich will bei dir bleiben, sagt Elisa. Machen Sie es auch so. Wo Sie Menschen haben, die Sie auf den Tod rüsten, bleiben Sie dabei, auch in der letzten Stunde. Aber warum hat eigentlich der Elia den Elisa nicht dabei haben wollen in jener großen Abschiedsstunde? Es war ja ein Triumph für den Elia. Dieser angefochtene und geschmähte Mann, über den ja alle gelacht haben und ihn verspottet haben, er hätte doch das viel größer vor der Welt herausstellen können. Und auch in unseren Tagen, da man über die Gläubigen, die im Wort der Bibel festbleiben, ja oft nur noch den Kopf schüttelt und sie verspottet, wäre es da nicht groß, Gott würde ein wenig demonstrieren vor der ungläubigen Welt, welche Ehre er denen schenkt, die ihm dienen. Bester Vertrauter, der Elisa, sogar etwas sieht von diesem wunderbaren Triumph. Es ist wie ein zartes Geheimnis, das er hütet in seinem Innersten. Er weiß ja, was kommt. Der Herr will ihm im Wetter gen Himmel holen.
In unseren Tagen gibt es eine große Gefahr, dass wir mit unseren geistlichen Erlebnissen prahlen. Dass wir protzen vor den Menschen. Selbst wenn uns Gott Dinge anvertraut hat, Gaben geschenkt hat, wollen wir die feine biblische Linie bewahren, dass wir nicht vor Menschen so tun, um groß zu scheinen. Elia will der verachtete und demütige Mann sein. Er war ein Mensch wie wir und er leidet bis in seine Todesstunde an seiner eigenen schweren Art. Wie oft war er dem Herrn untreu, damals als die Schwermut ihn übermannte und er sein Prophetenamt wegstecken wollte in der Wüste. Darunter hat er gelitten und es steht Christen gut an, wenn sie bis in die Todesstunde hinein auch von ihren Versäumnissen reden und von ihrer Schuld. Das ist die Art Jesu gewesen, der sich entäußerte und Knechtsgestalt annahm. Wir dürfen wissen, dass über unserem Leben ein wunderbares Geheimnis steht, dass uns im Augenblick des Todes unser Herr krönen wird, dass er uns als Heilige und Gerechte empfängt, wir, die wir doch voller Mängel und Schäden sind. Aber es ist ein Geheimnis, das wir in dieser Welt nur verdeckt tragen wollen. Wir wollen gar nichts nach außen hin größer machen, sondern das wissen ja die anderen, wir sind ganz normale Leute, aber wir tragen dieses Geheimnis und die anderen können es ja nicht sehen und sie sollen es nicht sehen. Es ist ein stilles Geheimnis derer, die mit Jesus gehen. Das war mein erster Punkt, zu großen Aufgaben gerufen. Mein zweiter Punkt, die Stafette geht weiter. Elia kommt nach Gilgal, dann kommt er nach Bethel und dort waren Prophetenjünger. Was war denn das? Offenbar waren das so Kommunitäten, so etwa wie Adelshofen oder auch, was gibt's da so? Also so Bibelschulen könnte man sagen, wo junge Leute zusammenlebten, um dem Herrn zu dienen. Wie kam es überhaupt dazu? Haben Sie mal drüber nachgedacht? Wir treffen diese Prophetenschulen zum ersten Mal bei Samuel. In dieser Zeit, als das Heiligtum verwüstet war und die Söhne Elis, nämlich Hophni und Phinehas, im Tempel ihre schrecklichen Sitten trieben, als die Verwilderung einsetzte in der Kirche Gottes. Die Priester schliefen mit den Frauen und sie stocherten sich heraus aus dem Opferfleisch, was ihnen schmeckte, und sagte, es gefällt mir. Sie suchten bloß ihre Befriedigung. Die Lampe Gottes war noch nicht verloschen, heißt es. So ein Bild, dass Gott seine Hand nicht abgezogen hatte von diesem verderbten Heiligtum, trotz der Missstände. Es waren ja noch Beter da. Aber Gott arbeitet immer wieder mit Parallelinstitutionen. Ist Ihnen mal aufgefallen im Reiche Gottes? Da hat offenbar Samuel die Prophetenschulen gegründet, wo junge, gläubige Männer sich sammelten, um Gott zu dienen. Sie waren ausgebildet in den großen Geschichtsdaten Gottes. Sie hatten einen Blick, man nannte das den Seher, um den Menschen auf den Kopf hin zu sagen, was nötig ist. Sie waren die Ratgeber und Seelsorger des Volkes. Und aus diesen Menschen hat sich Gott seine Propheten gerufen. Es ist immer wieder das Geheimnis des Reiches Gottes, dass Gott im richtigen Moment, auch wenn die Gemeinde versagt oder die verfasste Kirche versagt, dann ruft Gott einen CVJM ins Leben oder ein Werk wie das Blaue Kreuz oder eine Mission oder irgendeine andere Arbeit. Es geht doch bloß darum, dass Gott gedient wird und sein Wort verkündigt wird. Und selbst als dann aus diesen Prophetenjüngern nicht mehr Propheten kamen, die das Wort des Herrn unbestechlich verkündigten, was hat Gott getan? Dann hat er sich aus den Viehhirten einen Amos geholt. Er sagt, ich bin gar keiner von den Prophetenjüngern, so wie sonst üblich war. Sondern mich hat der Herr vorgeholt hinter den Viehhirten her. Und ich muss reden, wenn Gott redet, muss man sein Wort reden. Und da geht Elia noch einmal hin zu diesen Prophetenschulen und sagt ihnen noch einmal beim Abschied einiges Wichtige, Es ist etwas Schönes, dass wir hier einen Einblick nehmen können, wie Gott seine Gemeinde baut und sein Volk führt. Und dann stehen sie am Jordan. Man wollte die Geschichte einfach noch einmal erzählen, langsam, wie sie hinuntersteigen. Und dann guckt der Elisa den Elia an und sagt, ich habe gemeint, es gehe so triumphal zu Ende und es ist doch ein schwerer Weg. Auch für gläubige Leute ist das Abschiednehmen schwer, auch für Elia. Und wir wollen nicht mit Halleluja-Sprüchen das zudecken. Bis der letzte Atemzug aus unserem Körper geht, das ist schwer. Das Ablegen des Alten. Und da komme ich nicht hinüber, sagt der Elia. Warum erspart ihn das Gott nicht? Denn Jordan erspart er keinen. Wir haben 100 Jahre in diesem Monat, dass die Heilsarmee gegründet wurde. Ich habe Ihnen immer wieder geraten, das Buch von William Booth zu lesen, dem Gründer der Heilsarmee, wo ja auch noch diese Geschichte drinsteht, wie er seine Frau in jener Nacht begleitet. Ich habe es Ihnen oft erzählt, die so ein schweres Brustkrebsleiden hatte, mit dem ganzen Leiden. Und in jener letzten Nacht hat er dann gesagt, es war, als wie wenn wir durch den Jordan zögen. Das haben Bibelleser immer begriffen, wie das ist, wenn man das Schwere des Sterbens durchkosten muss und dann plötzlich erlebt, dass Gott eine Furt schenkt, wo man trockenen Fußes doch hindurchgehen kann. Man meint vorher, das geht gar nicht, es ist so schwer. Auch das steht hier da, wie plötzlich die Fluten sich teilen und der wunderbare Gott seinen Leuten den Weg bahnt. Und wie sie drüben stehen, sagt der Elia zu dem jungen Elisa, bitte, was ich dir geben soll. Und der Elisa überlegt, was hätten sie an dieser Stelle gebeten? Mit dem Beten der Christen ist das so eine Sache. Manche, die sind so schüchtern beim Beten, die sagen, ach, ich kann doch gar nichts bitten. Ich bin doch bloß so ein kleines Würmchen. Stimmt ja auch. Natürlich sind sie das. Sie sind ja nur Staub und Asche. Richtig. Ganz bestimmt. Kein bisschen mehr. Und trotzdem ist eine große Sache, dass wir im Namen Jesu beten dürfen. Was heißt denn das, im Namen Jesu beten? Haben Sie das mal überlegt? Dass ich eben nicht bloß vor Gott hintrete und sage, ich bin eben ein alter Versager, ein Mann, der unter dem Zorn Gottes steht, sondern ich darf doch sagen, ich komme zu dir als einer, der in Jesus angenommen ist, der gerecht gemacht ist, der heilig ist und darum will ich Großes von dir erbitten. Mir gefällt der Elisa, der schon im alten Bund das verstanden hat, was evangelisches Beten ist, im Namen Jesu beten. Nicht winseln, sondern sagen, ja, ich will einer sein, der für dich brauchbar wird, weil dein Erlösungshandeln in meinem Leben Realität ist. Und darum habe ich eine große Bitte. Es war in Israel so, dass das Erbe in drei Teile geteilt wurde. Und wenn Elisa ein zwiefältig Erbteil erbietet, dann meint er zwei Drittel von dem, was Elisa hatte. Er bleibt demütig und will nicht so viel, wie Elia selbst hatte. Elia weist ihn auch darauf hin, dass er nicht drüber verfügen kann. Seien Sie sehr vorsichtig, wenn Menschen so tun, als ob sie über den Geist Gottes verfügen könnten. Das gibt's nicht. Nur Gott selbst teilt aus. Aber es gibt eine Bitte an Gott, gib mir. Und Sie dürfen viel und groß erbitten im Namen Jesu. So ihr den Vater etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. In meinem Namen, in Jesu Namen, sagt er. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Johannes 16 steht das, Johannes 15. Und sie dürfen Großes erwarten von ihrem Leben. Ich halte nichts von jenen Scheuen, die immer sagen, ach, ich kann so wenig und will so wenig. Das ist glaubenslos. Die Stafette geht weiter zu Elisa, zu den Prophetenjüngern. Und darum mein letzter Punkt, tritt in die Fußstapfen. Ich muss doch noch ein Wort dazu sagen, was da geschah. Es bleibt in der Bibel immer so beschrieben, dass wir es nur in einem dunklen Spiegel sehen. Gleichsam durch eine Mattscheibe hindurch. Was ist ein feuriger Wagen? Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Was ist, wenn Gott jemand im Wetter gen Himmel holt? Wir ahnen, dass hier die Grenzen dieser Welt durchbrochen sind. Und es ist uns immer wieder auch dort erzählt, wo Jesus am Ostermorgen heraustritt, wie die Wächter dort am Grabe zurückweichen und erschrecken vor dem Lichtglanz Jesu, wie seine Gestalt ganz anders war, nicht mehr Raum und Zeit unterworfen. Wir können ruhig so sagen, dass uns die ewige, unsichtbare Welt Gottes ja hier umgibt, ohne dass wir sie sehen können. Das wird der entscheidende Punkt sein in unserer Todesstunde, dass wir vom Glauben zum Schauen kommen und dann plötzlich die Augen uns aufgehen und wir zum ersten Mal ihn sehen dürfen. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es erscheinen wird, dass wir ihm gleich sein werden. Und wir werden ihn sehen, wie er ist. Der schwache, angefochtene, schwermütige Elia wird im Triumph gen Himmel geholt. Schärfen Sie sich das jeden Tag ein, dass Jesus gesagt hat, die an ihn glauben, das heißt, die ihm gehorsam sind und ihm vertrauen, die werden den Tod nicht schmecken. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. In meiner Todesstunde darf ich zum Sehen eingehen. Es gibt so viele Aussagen, die unmittelbare Jesusworte sind. Und alle anderen Stellen der Schrift, die mir das immer wieder groß machen, dass für die, die Jesus gehören, der Eingang zum Leben ist. Auf der einen Seite das Sterben so furchtbar, dass Gott einen wegstößt, da wo man ihn weggestoßen hat, dass man keine Hoffnung hat. Dass die Jungfrauen an die Tür klopfen und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Zwei werden liegen auf einem Bette, der eine wird angenommen, der andere wird verworfen. Das ist ein großer Ernst am Sterben dabei. Machen Sie Ihre Todesstunde klar, dass Ihre Todesstunde Eingang zum Leben wird. Ich habe lange gefragt, wie das ist, wenn man so mitten am Sommertag und ihrem toten Sonntag einmal über ewiges Leben redet. Ich meine, dass das heute nötig ist. Dass das für uns und für andere, denen wir die Botschaft bringen, klar gemacht wird, zum Leben geht es. Und ich will dabei sein. Und dann bleibt Elisa zurück. Für die Zurückbleibenden ist es immer viel schwerer als für die, die heimgehen. Für die ist nur schön. Und Elisa steht verwaist da, auch die Prophetenjünger waren recht ratlos. Und er weiß nicht, wie es weitergeht. Er kommt wieder hinunter an den Jordan. Jetzt war der Weg umgekehrt, so schwer, so wie es für die Angehörigen ist, wenn sie vom Friedhof wieder heimkommen, in die leere Wohnung. Und das bleibt jahrelang der Schmerz. Ja, solange wir leben, wenn das Liebe war, heilt das ja nie mehr. Ich möchte Ihnen etwas ganz Wichtiges hier sagen. Wie der Elisa diesen Mantel aufnimmt, der dem Elia entfallen war, ist das so ein wichtiger Hinweis darauf, dass wir in die Fußstapfen der Väter treten. Wenn Sie einmal in meinem Zimmer waren, erinnern Sie sich, dass eine ganze Wand voll ist mit lauter Köpfen. Mancher Besucher hat schon gefragt, sieht ja nicht besonders schön aus, so viele Köpfe auf einem Haufen. Also Bilder nur, nicht echte. Wie die da hängen, die Väter des Glaubens, die Wolke der Zeugen, die da hängt. Und dann sage ich, das soll mir täglich wichtig sein, dass ich in die Spuren der Väter trete. In unserer geschichtslosen Zeit heute kann man oft hören, bei allen möglichen Christen, dass sie sagen, am Ende dieses Jahrtausends, da macht Gott nochmal was ganz Neues. Woher wissen Sie eigentlich, das, was Gott macht? Ein liberaler Theologe hat gesagt, dass wir am Ende des zweiten Jahrtausends die Eierschalen abstreifen und das richtig erst im dritten Jahrtausend kommt. Und dann gibt es auch schwärmerische Christen, die so reden, sagen, jetzt kommt das ganz Neue. Ich bin froh, wenn sie in den Spuren der Väter bleiben. Und ich möchte beten, Herr, tu du's nochmals, was du einst, so hat er ans William Booth gebetet, wenn er die Apostelgeschichte las. Herr, tu's noch einmal. Machst du bei uns nochmal, wie du es vor 100 Jahren in der Königstraße gemacht hast, als der heilsame Mann verhaftet wurde, der Mut gehabt hat, dein Wort zu predigen in unserer gottlosen Stadt. Herr, mach's noch einmal, wie du Luther die Unerschrockenheit geschenkt hast. Wie du einem Ludwig Hofacker mit schwacher Stimme es geschenkt hast, dass ein Wort die Gewissen der Menschen erreicht hat. Tu's noch einmal. Ich giere nicht nach neuen Offenbarungen und Visionen. Ich will nur die Spuren der Väter haben. Dass Gottes Wort wieder redet. Dass neue Menschen entstehen. Unter der wunderbaren Tat Gottes. Und dann will ich einfach am Schluss das Ihnen noch einmal zeigen, wie der Mantel herunterfällt. Der Elisa hebt diesen Mantel auf und nimmt das Erbe der Väter. Ein schwacher Mann, ein zaudernder Mann, ein ängstlicher Mann. Und dann schlägt er in den Jordan und Gott bekennt sich zu ihm. Nicht, weil er irgendetwas wäre, sondern weil Gottes Geschichte weitergeht. Und wenn Sie wissen wollen, was das Geheimnis unserer Welt ist, nicht, dass Gott uns berufen hat, dass es uns endlich gelingen soll, die Welt zu verbessern, wie manche glauben, und vielleicht sogar die Missstände dieser Welt abzuschaffen. Die Welt geht aufs jüngste Gericht zu. Es ist unsere Aufgabe, dass wir in dieser Welt die Gemeinde Jesu sammeln und treue Zeugen des Wortes Gottes sind und es sagen zur Zeit und zur Unzeit. Und da fällt der Mantel Elias herunter und ich will fragen, wer hebt ihn auf? Wer hebt ihn auf? Wir singen vom Lied 515, die Verse 8 und 10. 515, 8 und 10. Lieber Herr, wir haben auch die Bitte, dass wir siegen, dass wir an jenem Tage dabei sind vor deinem Thron, in der großen Schar aus allen Völkern und Sprachen, die dich anbeten. Und da musst du uns helfen, dass wir jetzt nicht hängen bleiben an den kleinen Versuchungen, die uns immer wieder zu schaffen machen, an dem Betrug der Augen, der uns von dir wegreißen will, an all der Trägheit unseres Wesens, wo wir dir nicht gehorsam sind und wo wir auf dem Weg immer wieder stehen bleiben und uns verirren in Nebenwegen. Hab vielen Dank, dass du vielen die Stafette weiterreichen willst und auch heute die Frage bleibt, wer von uns die Stafette aufnimmt als dein Bote. Wir wollen Erfahrungen machen mit deiner Wunderkraft und mit deinen Siegen. Und da bitten wir dich für die Aufgaben, die du uns anvertraut hast. Und es tut uns leid, wo wir sie nicht treu tun, als Vorbereitung auf die neuen Aufgaben in der Ewigkeit. Jeder Platz, auch der alltäglichste Platz, ist der Platz, wo du uns hingestellt hast. Wir wollen ausharren, auch da, wo du uns Schweres auferlegst. Wir bitten dich jetzt für die Kranken, für die Angefochtenen, für die Schwermütigen. Du kannst es wirken, dass unser Wort, unser Zeugnis sie erreicht. Sei auch mit denen, die du in der nächsten Zeit abrufen wirst. Du kannst es schenken, dass sie sich vorbereiten lassen, dass sie nicht unverhofft abgerufen werden. Und hilf uns, dass wir jeden Tag bereit sind, deiner großen Ewigkeit entgegen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Singe noch den letzten Vers vom Lied Bei dir Jesu will ich bleiben, 279, den sechsten Vers. Oh,